Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um ein Thema gehen, was nicht nur die Kommunikationsbranche betrifft, aber vielleicht auch, das gucken wir gleich mal. Es geht nämlich um Rassismus und dazu bin ich mit Simon Ussifo verabredet. Hallo Simon.
Hallo Heiko, ich grüße dich.
Simon, du arbeitest gerade in Holland, bist President und Managing Director von 72 and Sunny.
Genau, 72 and Sunny, Amsterdam und für das Europageschäft zuständig, genau.
Prima. Und hast auch ein Buch herausgegeben zusammen mit Martina Rink, was da heißt People of Deutschland, wo du auch einen Beitrag geliefert hast, richtig?
Genau.
Erst das ist jetzt im Februar rausgekommen. Läuft ja ganz erfolgreich, ist ja, glaube ich, mittlerweile auch Spiegel-Bestseller. Was war das Ziel, was ihr mit diesem Buch erreichen wolltet?
Also Rassismus ist etwas, was Menschen, ja, die schwarz gelesen sind oder People of Color sind, jeden Tag erfahren und ein großer Teil der Mehrheitsgesellschaft eben nicht, weil sie es am eigenen Leibe nicht spüren können. Und wir wollten ein Buch machen, was sozusagen Menschen sensibilisiert für die Problematik und darauf aufmerksam macht, dass es halt tatsächlich ein sehr schwerwiegendes Problem in der Gesellschaft ist. Und wir wollten es halt nicht machen mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit der Moralkeule, sondern wir wollten einfach Geschichten von Menschen erzählen, die selbst auch teilweise sehr privilegiert sind, weil sie halt Leistungsträger der Gesellschaft sind, Schauspieler, Sportler, Politiker, Menschen aus der Wirtschaft und anhand derer Geschichten aufzeigen, ja, wie sehr das eben noch präsent ist und dass wir uns als Gesellschaft dagegen alle zusammenschließen müssen.
Nochmal, was ist das Ziel? Ist das Ziel, Menschen der, wie du das eben genannt hast, Mehrheitsgesellschaft dazu zu sensibilisieren oder soll es darüber hinausgehen?
Naja, also wir werden das Problem nicht dadurch lösen, dass sich nur die Menschen dafür einsetzen, die davon betroffen sind, sondern das Problem am Rassismus ist ja, es ist struktureller Rassismus, es ist ja ein systemimmanenter Rassismus. Das hängt ja mit der Geschichte der Menschheit zusammen, ja, und mit Sachen, die sehr in die Vergangenheit gehen. Und das hat sich ja quasi in die Gesellschaft eingefräst. Das ist ja genauso wie mit allen anderen Ismen, ja, ob das Sexismus ist oder ja die Marginalisierung von Menschen aus der LGBTQ-Szene und so weiter und so fort. Das sind ja historisch gewachsene Verhaltensmuster, die wir alle internalisiert haben. Und ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo die Gesellschaft sich dessen bewusst ist, dass es diese systemische oder strukturelle Marginalisierung gibt und dass das auch ein Stück weit normalisiert wurde. Und jetzt Sensibilisierung ist der erste Schritt, dass sozusagen wir uns alle dafür einsetzen, dass dies eben nicht mehr passiert, damit die gesamte Gesellschaft davon auch profitiert. Denn durch die Diskriminierung von Menschen entsteht ja auch ein Schaden an der Gesellschaft. Und wir rufen ja auch als Volkswirtschaft nicht das ganze Potenzial auf, wenn wir Menschen nicht inkludieren und sie gleich behandeln.
Also unter einem, um das nochmal zu verstehen, unter einem strukturellen Rassismus verstehst du einen solchen, der sozusagen tief in der Gesellschaft eingefräst ist, denn ist mal so, richtig?
Genau. Das sind Sachen, die, ja, sind aber auch unbewusste Vorbehalte, Stereotypen, Sachen, die sozusagen schon reflexartig passieren, ne?
Wenn du das so sagst, gibt es eigentlich Menschen, die ganz frei sind von diesem strukturellen Rassismus, weil, was du eben gesagt hast, da würde ich so auch für mich sagen, total frei bin ich davon nicht. Nee, also ich bin jetzt kein Rassist, aber total frei bin ich von diesen Strukturen nicht.
Nee, genau. Und ich glaube, Heiko, das, was du gerade beschrieben hast, ist genau der springende Punkt. Man muss nämlich unterscheiden zwischen einem Rassisten, das ist ein Mensch, der ideologisch davon überzeugt ist, dass zum Beispiel eine Rasse mehr wert ist als eine andere. Und davon gibt es natürlich genug Menschen, die das denken. Aber das Buch richtet sich nicht an Rassisten, sondern es gibt ja auch rassistisches Verhalten. Und dafür muss ich kein Rassist sein. Und das ist eine Nuance, die viele falsch verstehen und Menschen direkt auch emotional werden, weil sie sich natürlich direkt verteidigen wollen. Und wie gesagt, ich würde auch keinen Unterschied machen zwischen den ganzen Ismen. Also man kann das gut auch am Beispiel von Sexismus beschreiben. Ich selbst bin natürlich kein überzeugter Sexist. Trotzdem werde ich mich hier und da in Situationen sexistisch verhalten, weil ich irgendwie gewisse Annahmen treffe, weil ich gewisse Vorurteile habe, weil das halt so, weil wir so sozialisiert wurden, über die Medien, über die Werbung, über alles Mögliche. Und wenn man das einmal erkannt hat, dass man sich davon nicht freisprechen kann, dann ist schon mal die halbe Miete, weil dann kann man hingehen und sagen, okay, jetzt bilde ich mich weiter. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, ich nehme nicht mein eigenes Bauchgefühl als Gradmesser, sondern ich höre auf die Menschen, die tatsächlich betroffen sind, weil es ist einfach so, wie gesagt, das gilt für alle Ismen. Ich habe zum Beispiel jetzt keine Einschränkungen, ich habe keine Behinderung. Ich kann also schwer nachvollziehen, wie es ist, wenn das so der Fall ist. Und deswegen, ne, und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es ist, eine Frau zu sein und zum Beispiel in einem Vorstand immer die einzige Frau zu sein oder so. Ne, oder und so weiter und so fort. Und deswegen, dieses Buch soll dazu animieren, durch die Geschichten den Horizont zu erweitern und auch zu realisieren, ach guck mal, nur weil ich es persönlich nicht so sehen kann oder nicht so empfinden kann, heißt es nicht, dass es für andere Menschen nicht Realität ist und dass sie auch ja stark verletzt werden. Ne? Genau.
Was mir bei dem Buch aufgefallen ist, ich habe es erstaunlicherweise immer noch nicht vollständig gelesen, aber es gab so einige wenige Beiträge, wo ich das Gefühl hatte, da wurde sehr kämpferisch vorgegangen. Ja, da wurden sehr harte Waffen ausgebreitet sozusagen, um da dem strukturellen Rassismus entgegenzuwirken. Dass man Rassisten mit heftigen Waffen entgegengeht, überhaupt keine Frage. Aber bei strukturellem Rassismus, also wo Leute bemüht sind, auch ihr Verhalten zu verändern, das wäre jetzt mal sozusagen meine kurze Definition dazu, da habe ich manchmal das Gefühl, dass es da von allen Seiten auch ein bisschen mehr einfach an Geduld braucht, weil, also auch wenn ich mich bemühe, sage ich mal, immer richtig zu gendern, es gelingt mir eben nicht immer, aber ich bemühe mich und das Gleiche kann ich ja sozusagen auf den strukturellen Rassismus übertragen. Und heißt es nicht auch, dass wir von allen Seiten da ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Fehlertoleranz haben müssen? Nicht gegenüber Rassismus, da gibt es keine Fehlertoleranz, dass wir uns da nicht falsch verstehen.
Ja, ich glaube, also erstmal gibt es eine ganze Bandbreite an Antirassismus-Literatur. Und wenn du dir das Spektrum anguckst, dann siehst du, dass People of Deutschland ganz klar positioniert ist in einem Feld, wo wir sagen, es geht um Dialog, es geht um eben Schärfe rausnehmen, es geht um Menschen die Chance zu geben, sich da irgendwie eine Empathie zu entwickeln und eben nicht militant da anzugreifen. Das Buch ist ja auch ästhetisch mit den Porträts von den Menschen beschmückt und ist wirklich auch, du kannst das wie so snackable Content eigentlich anwenden. Ne? Wie du sagst, du kannst 2, 3 Geschichten lesen, das dann weglegen. Und der ganze Spirit von dem Buch ist tatsächlich eben eigentlich nicht in diese militante Richtung. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man der marginalisierten Gruppe auch zugesteht, eine gewisse Wut im Bauch zu haben, weil dieses Privileg der Geduld haben ja nur Menschen, die damit eben nicht davon nicht betroffen sind. Also wir reden ja hier von Menschen wie ich zum Beispiel, die wissen, ich muss 10-mal so viele Bewerbungen schreiben, nur weil ich einen anders klingenden Namen habe. Das ist natürlich jetzt in meiner Position nicht mehr der Fall, aber das war damals als junger, aufstrebender Mensch natürlich ein Thema. Und das ist ja wissenschaftlich belegt. Auch, dass ich Schwierigkeiten habe, eine Wohnung zu finden im Vergleich. Also eine Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden, haben ja alle. Aber dass es für mich trotzdem noch mal schwerer ist, aufgrund meiner Hautfarbe. Und dann gibt es aber auch Menschen wie Serpil Unvar zum Beispiel in unserem Buch, die hat in Hanau bei dem rechtsterroristischen Anschlag ihren Sohn verloren. Ja, also das heißt also, Rassismus tötet. Das heißt, und am Ende ist der strukturelle Rassismus und der Alltagsrassismus und das ist ja alles miteinander verbunden. Und deswegen muss man den Leuten auch eingestehen, dass ein Thema, was vielleicht, sag ich mal, für die Mehrheitsgesellschaft so ein intellektuelles, sehr abstraktes Thema ist, wo es um moralische Werte geht, naja, das ist für diese Menschen halt da geht es um Leben und Tod. Also ich kann aufgrund meiner Hautfarbe mein Leben verlieren. Und das passiert einem weißen Menschen in Deutschland nicht. Der kann aus anderen Gründen sein Leben verlieren. Aber also ich glaube, dass diese Wut und diese Aggressivität, die manchmal mitschwingt, ja, die ist nicht immer förderlich, aber ich glaube, sie ist menschlich und ja, da muss man auch einfach tolerant dagegenüber sein, denke ich.
Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, ob man dieses Buch an der einen oder anderen Stelle hätte noch ein bisschen breiter aufstellen können. Vielleicht habe ich es auch bisher einfach noch nicht gelesen, Aber es gibt ja nun auch Rassismus gegen Gruppen, die in dem Buch aus meiner Sicht bisher nicht vertreten waren. Also zum Beispiel, mir fällt da sowas ein wie Sinti und Roma oder sowas, aber es kann sein, dass ich das einfach noch nicht gelesen habe. War es bewusst eine Beschränkung auf People of Color? Ich weiß nicht, ob du definitionsgemäß Sinti und Roma damit einfügen würdest. Ich würde sie jetzt mal rausnehmen, aber du weißt, was ich meine.
Nee, also die Definition ist ja BIPOC, also Black, Indigenous, People of Color. Das heißt, da fallen eigentlich alle rein. Und du sprichst aber einen guten Punkt an. Wir sind im Nachhinein auch uns bewusst, dass es noch eine höhere Diversität innerhalb dieser Gruppe hätte geben können. Also wir haben natürlich Menschen da drin, die einen afrodeutschen Hintergrund haben. Aber wir haben auch Menschen, die aus der Türkei kommen und so weiter. Also wir haben eine Jesidin dabei, wir haben Kurden dabei. Insofern ist es nicht jetzt nur eingeschränkt auf Schwarze oder auf People of Color, aber Sinti und Roma ist tatsächlich eine Personengruppe. Wenn ich das Buch jetzt noch einmal machen würde, dann würde ich die tatsächlich inkludieren. Und das ist zum Beispiel vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass auch wir selbst Betroffene nicht davon gefeit sind, ja, vielleicht gewisse Dinge nicht genug zu sehen, ne? Weil wir selbst eben auch nur aus einer gewissen Perspektive betroffen sind und nicht aus einer anderen. Insofern hast du recht. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir, wenn wir jetzt eine zweite Auflage machen würden, dann würden wir darauf achten, dass es noch breiter gestreut ist.
Du fragst mich einfach beim nächsten Mal, kein Ding.
Also wir haben das Narrativ natürlich schon auch, man muss mal aufpassen, auch mit, Whataboutism oder auch mit, dass man jetzt versucht, alle Probleme in einem Buch zu lösen. Wir haben uns darauf reduziert, auf Menschen, die aufgrund ihres Aussehen und ihrer Ethnie sozusagen diskriminiert werden. Ne?
Ich würde noch mal gerne auf zwei Fragen oder erstmal auf eine zurückkommen oder auf eine Frage zu sprechen wollen, die immer wieder als rassistisch intendiert wird, von der ich aber glaube, dass es zumindest auch eine Interpretation dessen gibt, die nicht so ist, nämlich im Sinne von, kann ich mal deine Haare anfassen, wären vielleicht ein bisschen länger als bei dir und sie wären vielleicht noch ein bisschen stärker miteinander verwachsen. Aber warum gibt es eine Interpretation dieser Frage, die aus deiner Sicht rassistisch ist?
Also erstmal ist vorweg, glaube ich, wichtig zu unterscheiden Intention und Impact. Ne? Das bei allen Marginalisierungen muss man sich davon trennen, dass es irgendwie eine Rolle spielt, ob man das selbst nachvollziehen kann oder nicht. Und das Entscheidende ist, ob sich Leute verletzt fühlen. So, das erstmal vorweg. Und der Grund, warum sich Menschen verletzt fühlen, wenn ständig Leute ihn in die Haare packen, das hat damit zu tun, dass es quasi...
Also von ständig rede ich jetzt auch nicht, ja? Also dass das irgendwann nervt, das kann ich verstehen.
Genau, aber das ist ja die Realität. Das heißt also, Menschen, die zum Beispiel Haare haben wie ich, in meiner Kindheit war das ständig so, dass Menschen mir in die Haare gepackt haben. Und das hat was mit Exotisierung zu tun. Das heißt also, es gibt halt eine gewisse Norm in der Wahrnehmung der Gesellschaft und wie Menschen aussehen. Und wenn Menschen dann von der Norm abweichen, dann ist das irgendwie interessant, spannend, exotisch, was auch immer. Und dann ist ja erstmal keine böse Intention.
Exakt.
Aber es ist völlig egal, ob da keine böse Intention ist. In dem Moment, wo sozusagen diese Menschen ständig so ein bisschen wie Tiere im Käfig, nicht im Käfig, sondern wie im Zoo, als exotisch herausgestellt werden und man fasst ja normalen, ich sag mal, man fasst ja dem gewöhnlichen Menschen auch nicht ständig in die Haare. Und bei dem macht man es nur, weil er sozusagen als anders wahrgenommen wird. Und das ist einfach respektlos in dem Sinne, weil es sozusagen ja auch eine gewisse Entmenschlichung, Entindividualisierung darstellt. Und am Ende kann man ja auch fragen, darf ich die in die Haare fassen oder nicht? Und ich glaube, das Problem ist, dass Menschen ungefragt einfach sich das Recht auch rausnehmen, in die Haare zu fassen und dadurch wieder herausstellen, dass es was Besonderes ist.
Ne? Ja, also dass man das nicht ungefragt macht und dass man das auch nicht macht, wenn jemand das nicht möchte, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das ist irgendwie so normaler Anstand. Aber ich kann es ja in der Tat auch interpretieren im Sinne von, ich kenne diese Haarstruktur nicht. Mich würde es interessieren, wie sich das anfühlt, im Sinne von, ich finde es interessant. Ja? Und dann finde ich Also dann finde ich es nicht rassistisch, wenn das sozusagen die Grundhaltung ist. Und ich habe gestern mit meiner Frau drüber gesprochen, die normale mitteleuropäische Haare hat. Und die war schon ein paar Jahre her, war sie in Kenia. Und da ist ihr genau das Gleiche passiert. Da waren die Menschen auch daran interessiert, mal anzufassen, wie fühlt sich das denn an? Ja. Und das wurde nicht als rassistisch, oder sie hat es seinerzeit nicht als rassistisch wahrgenommen.
Also ich glaube, das Wichtige ist, man kann das leider nicht so simplifizieren. Ne? Es gibt ja hier erstmal, ist es gegenüber dunkelhäutigen oder schwarzen Menschen eine ganz andere Power-Dynamik. Ne? Also wenn man in die Historie der Menschheit geht und über Sklaverei redet, über Apartheid, über wie schwarze Menschen damals sozusagen falsch behandelt wurden. Und da gab es ja eine gewisse Typisierung. Und da es gab ja auch sozusagen Zoos, wo Menschen sich schwarze Menschen angucken konnten. Ja,
aber darüber unterhalten wir uns jetzt nicht, oder?
Also nee, Moment, aber das spielt ja eine Rolle. Deswegen, man kann das nicht einfach so umkehren. Es gibt ja eine gewisse Stigmatisierung, die über die Historie gegeben ist. Und das heißt, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, ja, aber wenn ein weißer Mensch sozusagen nach Afrika geht und dann wird er das auch mal gefragt, dann wird er das vielleicht mal gefragt, aber es ist eine ganz andere Machtverhältnis sozusagen.
Ist das wirklich so?
Naja, das ist ja historisch so bedingt. Und ich glaube einfach, dass die Exotisierung von Schwarzen ist ja ein Thema, was das hat ja auch was mit der Kolonialgeschichte zu tun und mit Sachen, die da passiert sind. Und das ist also komplett anders aufgeladen, als wenn man sozusagen ein weiß privilegierter Mensch ist, der sozusagen zur Mehrheitsgesellschaft und zur Dominanzgesellschaft auch gehört. Ja, da ist ja gar nicht dieser historische Kontext da. Und deswegen darf man das nie so im Alltag an so Situationen nur festmachen. Da hängt ein ganz großer, sag ich mal, Rattenschwanz dran. Und am Ende, wie gesagt, interessiert es auch nicht, ob eine weiße Person das so einschätzt oder nicht. In dem Moment, wo die Menschen sagen, sie fühlen sich dadurch verletzt, dann muss man denen zuhören und dann muss man es einfach nicht machen. Also sozusagen das Unverständnis, dass das problematisch ist, muss viel geringer eingeschätzt werden als die Verletzung, die eine Person ausdrückt. Und so einfach ist das. Und da müssen wir uns einfach damit sozusagen abfinden. Und seine eigene Neugierde. Und es gibt ja auch einen wichtigen Punkt, wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist auch die Frage, ne, wie schnell stelle ich solche Fragen, wie schnell nähe ich mich Menschen? Weil ne, wenn man sich zum Beispiel schon 2-3 Jahre kennt und man dann sagt, du, darf ich mal deine Haare anfassen, dann ist das anders, als was den meisten Menschen passiert. Sie treffen eine Person im Alltag, kennen diese Person überhaupt nicht und dann kommt sofort irgendwie dieses, darf ich mal anfassen? Das ist so, das ist einfach ich frage ja auch nicht Leute direkt in der zweiten Frage, wie alt bist du eigentlich? Also es ist einfach eine Überschreitung, glaube ich.
Okay, also das verstehe ich. Ob man jetzt 2-3 Jahre dafür braucht, das weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Und ob man immer, wenn man diese Frage stellt, diese Historie im Hinterkopf hat, die du eben genannt hast, da habe ich auch meine Zweifel. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage im Sinne von, wo kommst denn du überhaupt her? Ja, wir haben ja eben schon mal in unserem kurzen Vorgespräch drüber gesprochen. Vielleicht kannst du das einfach nochmal deine Ansicht dazu erklären.
Also ich persönlich finde es völlig legitim zu fragen, wo jemand herkommt. Das Problem liegt, glaube ich, eher darin, dass oftmals dann eine Antwort kommt wie Hamburg-Eppendorf oder Düsseldorf oder Bonn und dann aber nachgefragt wird und man irgendwie sich nicht zufriedenstellt und sagt, nee, aber wo kommst du jetzt wirklich her? Und das ist halt ein Prinzip, was das wird mit Othering betitelt und ist auch wissenschaftlich analysiert. Eben dieses Fokussieren auf die Andersartigkeit. Helene Fischer kommt aus Russland, Mark Foster kommt aus Polen. Die werden natürlich nie gefragt, wo sie herkommen. Warum? Weil sie anscheinend in unserer Sozialisierung einem Bild entsprechen, was deutsch gelesen wird. Und wohin wir wollen, also man muss sich auch als Gesellschaft weiterentwickeln. Ne? Also ich würde sagen, vor 20, 30 Jahren hätte ich das auch noch anders gesehen. Heute müssen wir Deutsch anders definieren. Deutsch heißt nicht vom Phänotyp einer gewissen Kategorisierung zu entsprechen, sondern Leute wie ich sind auch deutsch. Und dann muss man nicht direkt davon ausgehen, nur weil jemand eine etwas dunklere Hautfarbe hat, dass er irgendwie nicht von hier kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch bei den zweiten, dritten Generationen sehr gering, weil ne, die Eltern sind irgendwann mal migriert. Aber so, und ich glaube, da geht es einfach darum zu sagen, wenn jemand antwortet und sagt, ich komme aus dem Rheinland, so, dann ist die Frage beantwortet, dann geht's weiter. Und dann nicht jetzt irgendwie Wie gesagt, nochmal, wenn man sich näher kennenlernt, ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber man muss ja auch mal in die andere Perspektive
aber der Menschen. Aber kann ich nicht diese Frage auch sehen als die Möglichkeit, mehr über Länder zu erfahren, wo ich wahrscheinlich nie hinkommen werde? Also auch wenn jemand seit, keine Ahnung, ganz vielen Jahren in Deutschland ist, hier vielleicht sogar geboren ist, aber seine Eltern kommen aus dem Iran. Dann ist dieser Mensch nochmal deutlich näher an dem dran, was gerade im Iran passiert, als viele Menschen, die ich so kenne, und auch viel näher dran als das, was man so in Zeitungen und Zeitschriften liest. Und das kann doch eine wunderbare Brücke sein, um mehr über das zu erfahren, was in diesem Land gerade passiert.
Also das ist ja nur eine Vermutung, das heißt ja nichts. Also ich zum Beispiel, mein Vater kam aus Nigeria, ich habe überhaupt keine Kenntnisse über Nigeria und ich war auch noch nie da. Und das ist einfach nur eine unconscious bias, ne? Also das ist eine unbewusste Annahme, dass es so ist. Das muss ja gar nicht so sein. Weil,
nee, das muss natürlich nicht sein, aber es ist doch den Versuch wert, darüber was rauszufinden.
So, aber auch nur dann, egal, also nochmal, ich glaube, das Grundprinzip ist, es spielt keine Rolle, wie die Mehrheitsgesellschaft darüber denkt. Menschen, die marginalisiert werden, wenn die für sich entscheiden, dass sie sagen, dieses ständige Erinnern daran, dass ich anders bin und anders aussehe, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe, wenn das eine Verletzung darstellt, dann ist es völlig egal, ob die Frage Sinn macht oder nicht für die Mehrheitsgesellschaft. Dann geht erstmal vorrangig es darum, dass man sich da verletzt fühlt und dann muss man das als Mehrheitsgesellschaft akzeptieren. Das ist genauso wie mit dem N-Wort oder mit dem Z-Wort. Nur weil jetzt die Mehrheitsgesellschaft sagt, ja, aber ich verstehe das gar nicht, das ist doch nicht so schlimm. Es interessiert keinen, sondern die Verletzung geht über die Intention. Und viele Menschen bilden sich weiter und entwickeln dann eine Empathie, ja, die lesen viele Bücher und die verstehen irgendwann, und deswegen ist ja unser Buch auch da. Im Zweifel nach dem Buch weiß man dann, warum es tatsächlich verletzend ist. Und das ist einfach nur eine Sache, ja, da muss man, glaube ich, als Mehrheitsgesellschaft einfach mal sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, wir hören jetzt auf die Menschen, die marginalisiert sind, und wenn das die emotional verletzt, dann legen wir da einfach mal die Priorität drauf und erinnern diese Menschen nicht ständig daran, dass sie irgendwie anders wahrgenommen werden, ja, sondern geben denen auch diesen Bonus, dazu zu gehören, inkludiert zu sein und auch als Deutsche wahrgenommen zu werden, egal was für eine Hautfarbe sie haben.
Also jetzt muss ich dazu doch nochmal sagen, das würde ich mit einer solchen Frage aber auch überhaupt nicht in Abrede stellen.
Ja, aber
also ich würde überhaupt nicht in Abrede stellen, dass dieser Mensch oder du oder wer auch immer kein Deutscher sei. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Natürlich ist es so.
Nein, aber es geht auch nicht nur um die Staatsangehörigkeit. Es geht darum, dass sozusagen wir Menschen ständig quasi daran erinnern. Nochmal, Helene Fischer und Mark Forster müssen sich diese Fragen nicht anhören. Es sind auch Menschen mit Migrationshintergrund. Aber sie haben halt eine Hautfarbe, die hier zur Mehrheitsgesellschaft sozusagen, ja, gehört. Und deswegen, ich glaube, die Menschen vergessen, dass das zum Beispiel für dich jetzt eine Situation in deinem Alltag ist. Und dann ist die Situation vorbei und dann gehst du weiter und dann beschäftigst du dich vielleicht 4 Jahre nicht mehr damit. Wir gehen jeden Tag raus in eine Gesellschaft, wo wir immer anders sind als alle anderen im Raum. Wie gesagt, nochmal, wenn man als Weißer nach Kenia oder nach Asien geht, hat man zumindest, auch wenn man dann immer noch privilegiert ist, weil man sozusagen zu einer Menschengruppe gehört, die global einfach vom Status her eben nicht zu der marginalisierten Gruppe gehört. Es ist nochmal anders. Trotzdem dieses subjektive Gefühl, ui, das fühlt sich aber komisch an, in einem Raum zu sein, wo alle um mich herum anders aussehen. Mhm. Das ist schon eine etwas einschüchternde Situation. Ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft vergisst, dass wir das jeden Tag erfahren. Und dass ich das sozusagen in einer Woche vielleicht mir 4-5 Mal reinziehen muss. Und irgendwann stellt man sich die Frage, warum muss ich jetzt immer wieder Energie aufwenden, zu erklären, wo meine Eltern herkommen und so weiter? Und warum können wir uns nicht wie in Amerika darauf verständigen, dass ja Amerikaner halt in allen möglichen Versionen kommen? Und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist einfach mittlerweile so. Und ja, wie gesagt, Deutsche können so aussehen wie du oder so aussehen wie ich. Und irgendwann klärt sich das auch, wo die Herkunft rauskommt. Aber dieses, ja, dass das Erste ist, woran Menschen ständig denken, das ist einfach nur ein Indikator dafür, wie nicht selbstverständlich es ist. Und dagegen müssen wir so ein bisschen ankämpfen. Weil ansonsten, ja, ist das auch irgendwie eine Energieverschwendung, glaube ich.
Also wenn diese Frage sozusagen in der Tat ein ständiges Thema ist, dann kann ich das verstehen. Dann nehme ich mich an dieser Stelle jetzt einfach mal zurück. Und wir wollten ja eigentlich auch nochmal über deine internationalen Erfahrungen reden, weil du ja neben Deutschland in London, China und jetzt in Amsterdam arbeitest. Das schaffen wir jetzt gar nicht mehr. Aber wenn du Lust hast, wollen wir das gerne nachsammeln. Bedanke mich für das Gespräch, wo wir nicht immer einer Meinung waren, aber das muss ja auch nicht sein.
Nein, und ich glaube, lieber Heiko, das ist ja auch das Tolle, dass wir diskutieren können. Und ich glaube, das bringt ja beide Seiten immer ein bisschen weiter. Das ist ja das, was wir auch immer bei Diversität ansprechen, nämlich unterschiedliche Perspektiven, die aufeinandertreffen. Da ist ja immer ein Mehrwert dabei. Und deswegen hat mich das sehr gefreut. Also vielen Dank für die Einladung. Und dann müssen wir einfach nochmal einen neuen Termin ausmachen. Und dann sprechen wir über das internationale Business und vor allen Dingen das New Business.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.